Dora bei Batschen, der politische Podcast.
Frau Doktor, ich habe Sie schon vermisst.
Ich Sie auch.
Wirklich?
Ja, ja, aber die Zeit ist so schnell vergangen mit all den Aufregungen.
Aber ein bisschen was ist passiert, oder?
Ja, ja. Da haben wir gedacht, wann legen wir endlich los?
Jetzt legen wir los, würde ich sagen. Ja, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Rohrer bei Batschen, der politische Podcast. Ab sofort wollen wir an dieser neuen Stelle wieder alle zwei Wochen die politischen Geschichten des Landes, die Aufreger, die Skandale, kurzum alles, worüber gesprochen wird, analysieren und einordnen. Wir, das bin ich, Patrick Batschen, seit 20 Jahren ORF-Journalist und Moderator. Und sie muss ich wie immer nicht vorstellen. Sie ist die Stimme im heimischen Innenpolitikjournalismus, vielfach ausgezeichnet, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Hallo.
Hallo.
Ja, seit unserem letzten Podcast vor Weihnachten ist wahnsinnig viel passiert. Gescheiterte Dreierverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS, ein Regierungsauftrag an Herbert Kickl und nach einem offen ausgetragenen Streit um Posten sind diese Woche auch diese Verhandlungen zwischen Blau und Schwarz gescheitert. Es gibt also extrem viel zu besprechen und deshalb würde ich sagen, geht's gleich los mit Folge 1 an dieser neuen Stelle, die wohl ein bisschen länger wird. Frau Doktor, wir haben schon lange nicht mehr gemeinsam analysiert, deshalb zu Beginn eine offene und vielleicht auch ein bisschen emotionale Frage. Wie geht es Ihnen denn mit der aktuellen innenpolitischen Lage in Österreich?
Naja, ganz schlecht, weil es ist eine einmalige Situation, die ich in 50 Jahren Innenpolitik so nicht erlebt habe. Aber deshalb schlecht, weil ich irgendwie verzweifle am Personal. Ich denke mir, was jetzt um die Wege ist, die schaffen das einfach nicht. Ich sehe aber keine Alternativen. Und noch schlechter geht's mir. Die ÖVP, die seit 87 in der Regierung ist, hat eine so lange Leitung, dass sie so lang braucht, bis sie draufkommt, dass das mit dem Kickl mit der FPÖ nicht geht. Ich meine, wie lange brauchen die sonst noch für Dinge?
War das die Leitung, die so lang war, oder wollte man es nicht wahrhaben?
Naja, beides ist natürlich in der Politik fatal. Aber ich glaube, es war die lange Leitung.
Gehen wir es vielleicht ein bisschen chronologisch durch. Kurz vor 15 Uhr am 12. Februar hat Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt beim Bundespräsidenten. Wie schwer ist ihm das gefallen, glauben Sie?
Ich glaube, es ist ihm nicht so wahnsinnig schwer gefallen, weil er lebt in seiner eigenen Welt und denkt, also er wird Neuwahlen erzwingen, ja. Dann wird er zulegen. Ja, aber was macht er dann? Was macht er mit 30%? Ich meine, wenn er 33% hat und eine Sperrminorität und dann die andere Regierung lahmlegen kann, okay. Aber das, nach der Performance, die er jetzt abgeliefert hat, also so viel Vertrauen in die österreichischen Wähler habe ich noch.
Er hat sich ja dann zur Primetime um 20.15 Uhr zu Wort gemeldet. In einem 30-minütigen Statement hat er Folgendes gesagt.
Eine Führungsposition auszufüllen und Verantwortung zu übernehmen, das heißt vor allem auch eines, mutig Entscheidungen zu treffen. Und das gilt natürlich auch, oder eigentlich muss man sagen, das gilt gerade dann, wenn es nicht leicht fällt. Und genau das, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich heute getan.
Das war ein Ausschnitt aus der ZIB 2 vom 12. Februar. Er hat ja bis zum letzten Termin beim Bundespräsidenten extrem optimistisch gewirkt, finde ich. Er hat immer gesagt, die Gespräche laufen super, es ist alles gut. Warum hat er das gemacht?
Ja, ich glaube, weil er hat sich verspekuliert oder verzockt oder wie immer das man nennen will. Wobei ich aber Verständnis habe für diese Haltung, weil er wahrscheinlich gedacht hat, na, wenn die ÖVP so einen Umfaller hinlegt und jetzt doch mit ihm redet, obwohl er Sicherheitsrisiko, dann wird es in anderen Dingen vielleicht auch nachgeben. Das, glaube ich, war sein Kalkül. Er hat einfach auf die Charakterlosigkeit der ÖVP vertraut.
Nachdem Kickl den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, hat er ja in einem Pressestatement sehr resolut quasi ein bisschen so die Richtung vorgegeben. Beobachter haben gesagt, er hat sich die ÖVP hergerichtet. Hätte die ÖVP, wir haben schon kurz darüber gesprochen, nicht da schon hellhörig werden müssen eigentlich und sagen, oh, also mit dem ist jetzt nicht gut Kirschen essen?
Ja, natürlich, das meine ich mit der langen Leitung. Ich meine, ich habe dieses Statement auch gehört und denke mir, okay, das kann jetzt wohl nicht der Auftakt sein. Aber die ÖVP hat es trotzdem gemacht. Sie hätte müssen dann sagen, na gut, dann mit dieser Einstellung nicht.
Am Anfang hat man ja trotzdem das Gefühl gehabt, das geht ganz gut mit den beiden. Die haben diesen Budgetplan innerhalb von 3 Tagen nach Brüssel geschickt, ist akzeptiert worden. Das ist ein bisschen auch als Erfolg gefeiert worden. Aber warum war man sich da so schnell einig?
Ja, weil die Vorarbeiten geleistet worden sind. Die mussten sich ja um keine Details kümmern. Ich glaube, bis heute weiß niemand oder ich habe es versäumt, was da wirklich drinsteht.
Es gibt schon so ein Papier, glaube ich. Es hat ja überhaupt sehr viele Papiere gegeben in den letzten Wochen. Oder so war Zettel, Techtel, Mechtel, hat ein Kollege von der ZIP das genannt. Aber man war sich zumindest einig.
Ja, ja.
Ja.
Aber da war natürlich auch wahrscheinlich die Triebfeder. Wir zeigen, dass wir können das in 3 Tagen, wo die 3 Monate gebraucht haben. Aber es sind ja die Vorarbeiten geleistet worden.
Wann und wo würden Sie sagen, und wie vor allem, ist das Ganze dann gekippt? Also war das quasi schon beim Beginn, wo also offenbar noch nicht, weil sonst hätte die ÖVP nicht gesagt, wir verhandeln mit euch. Aber wann ist das sozusagen auseinandergedriftet, würden Sie sagen?
In meiner Einschätzung ab dem Zeitpunkt, wo klar wurde, dass die FPÖ Sachen verlangt, entweder um die ÖVP zu demütigen, um zu schauen, wie tief die noch fallen kann, weil da waren Sachen drin, die haben ja den Leuten, den Menschen überhaupt nichts gebracht. Was bitte profitiert der Mindestrentner davon, wenn er auf den Gebäuden KEU-Fahne ist? Oder was profitiert der kinderreiche Familie davon, wenn die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern abgeschafft wird? Was ja überhaupt nicht geht, weil es ja 2/3 ist.
Mhm.
Das war reine Bösartigkeit. Und da gab es aber schon viele Dinge vorher. Da hätte die ÖVP schon müssen sagen, ja, aber nicht mit uns.
Aber das ist eine Kernfrage. Wir haben es jetzt schon 2-mal besprochen, aber hat die ÖVP den Herbert Kickl unterschätzt? Glauben Sie, oder gedacht, naja, damit er das Kanzleramt bekommt, wird er sozusagen noch umfallen bei dem einen oder anderen Thema?
Ich glaube, die haben sich, schauen Sie, es gibt von Botho Strauß von dem Dichter Botho Strauß, ein Drama, das heißt Die Stunde, in der wir nichts voneinander wussten. Die haben sich einfach gegenseitig, und das ist ja das Trostlose, die kennen sich seit Jahr und Tag und haben sich gegenseitig falsch eingeschätzt. Die ÖVP hat gedacht, na gut, die wird schon, erstens wird er nicht machen, was er gesagt hat, das ist die österreichische Art, und zweitens, er will so unbedingt Kanzler werden, er wird sich schon einkriegen. Und der Herr Kickl hat gedacht, na, die wollen unbedingt in die Regierung, die werden sich schon einkriegen.
Mhm. Keiner hat sich eingekriegt am Ende des Tages.
Ja, aber wo stehen wir jetzt? Wo steht das Land jetzt? Das ist ja der eigentliche Skandal.
Wo stehen wir jetzt?
Die können sich nicht leiden, okay, ja, unbenommen. Sie können aber auch nicht erwachsen verhandeln. Und wo bleibt das Land? Das Land hat kein Budget, das Land kann nicht einmal verwalten gescheit. Und die liefern dieses Schauspiel, das wirklich, ich meine, ich habe schon viel gesehen, ja? Aber das grenzt an die Löwinger Bühne. Außer in Wien wird man nicht wissen, was die Löwinger Bühne war.
Naja, die kennt man schon, glaube ich.
Aber
ja.
Wofür sie gestanden ist, nämlich für das komischeste, niedrigste Theaterniveau.
Mhm. Wie es um Österreich steht, wie es weitergehen kann, darüber würde ich gern später noch sprechen. Davor würde ich gern bei diesen Verhandlungen noch bleiben. Letztes Wochenende ist dann eine Liste geleakt worden aus den Untergruppen mit vielen ungelösten, den sogenannten roten Themen, herausgespielt offenbar aus engsten Verhandlerkreisen, wahrscheinlich von der ÖVP geht man davon aus. Hat da offenbar schon jemand das Interesse gehabt, die Verhandlungen platzen zu lassen währenddessen?
Ich glaube schon. Aber da komme ich wieder auf die lange Leitung. Ich meine, wer immer das rausgespielt hat, hat auch eine lange Leitung. Das war irgendwie eine Panikreaktion, aber das war halt bewusst. Aber wie gesagt, noch einmal, es ist erschütternd, dass Leute wie zum Beispiel der Wirtschaftskammerpräsident Mara jetzt plötzlich sagt, nach all den Monaten, nach all der Zeit, jetzt sagt der Herr Kickl ist nicht regierungsfähig. Ja, wo hat der Mann hingeschaut? Der ist immerhin Nationalbankpräsident und ich weiß nicht, was noch alles. Wo hat der hingeschaut?
Wirtschaftskammerpräsident ist er.
Wirtschaftskammerpräsident, ja.
Und er war in den Verhandlungen ja mit dabei. Ja, also er hat den Herbert Kickl auch hautnah miterlebt.
Und plötzlich sagt
er,
ach, um Gottes Willen.
Mhm.
Ich meine, das ist eine solche Veräppelung der Wähler und der Bevölkerung, wo die wirklichen Probleme, die, was weiß ich, die Inflation, die Energiepreise, ja, einfach liegen bleiben und die führen diese Schauspiel auf. Für mich persönlich war eigentlich der Punkt, wo die FPÖ mit der Bankenabgabe daherkommen ist. Da habe ich mir gedacht, na gut, also wenn die jetzt auch die Bankenabgabe, obwohl sie wissen, dass die ÖVP das beim in den Dreiergesprächen scheitern hat lassen an der Banken, jetzt auch verlangen. Noch einmal, ich will dich noch einmal demütigen, sag zu mir ja zur Bankenabgabe.
Und sie haben aber alles geschluckt bis dahin, oder?
Ja, die haben sich gegenseitig falsch eingeschätzt. Aber das Trostlose ist, das sind ja keine Regierungsverhandlungen gewesen. Das war ein Austausch von toxischer Männlichkeit.
Wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Hätten die einen Therapeuten gebraucht vielleicht, oder?
Ja.
Ja, so Paartherapie.
Ja.
Ja, was weiß man?
Nein, es hätte wirklich, Scherz beiseite, ja. Es hätte wirklich einen Mediator gebraucht.
Schon bei den Dreierverhandlungen eigentlich, ne? Ja, da reden wir auch noch drüber. Ich würde gern kurz noch bei diesem Papier bleiben. Das waren ja über 200 Seiten, die da geleakt worden sind. Sie haben das auch durchgeschaut, wie die meisten Journalisten in diesem Land. Was waren denn da so die größten Knackpunkte zwischen ÖVP und FPÖ, wo es abseits des Innenministeriums, über das wir auch noch sprechen, nicht gegangen wäre oder ja, nicht gegangen ist?
Der größte Knackpunkt natürlich, und da hat, muss man sagen, da hat die ÖVP recht und der Stocker recht, war die Rechtsstaatlichkeit und die EU-Politik. Mhm. Einfach zu sagen, es ist uns wurscht, was der EuGH sagt, nationales Recht schlägt europäisches Recht. Da kann die ÖVP nicht mitgehen. Das geht einfach nicht. Und die ganze Europapolitik. Ich glaube, weniger die Migrationspolitik, aber die Europapolitik, die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik, sagt die ÖVP, das war knallrot.
Wie glauben Sie, hätte sich die Republik verändert, wäre die FPÖ ins Kanzleramt eingezogen? Sollten einige von diesen Dingen umgesetzt worden sein?
Patrick, ich will es mir nicht vorstellen. Ich weigere mich bis zur letzten Minute, mir das auszumalen. Wirklich.
Also kein schöner
Nämlich
Gedanke.
Aus einem Grund. Weil wenn die ÖVP all dem zugestimmt hätte, dann hätten wir annehmen müssen, dass sie bei anderen Angriffen eines Bundeskanzlers Kickl auf die Institutionen genauso mitmacht. Er allein kann ja gar nichts machen. Aber wenn die ÖVP sich so verbogen hätte, und so vor ihm in den Sand geworfen hätte, dann hätte ich annehmen können, dass das in normalen Regierungsarbeit genauso ist. Und das wäre das, immer das, ja, vielleicht hätte das umbauen wollen in die Präsidialrepublik, die der Haider schon wollte. Und die ÖVP hätte ja gesagt. Und bei der Medienpolitik war der ÖVP überhaupt kein Widerstand zuzutrauen. Also das sind alles Dinge, die es hochgefährlich gemacht haben. Nämlich nicht durch, was die FPÖ will oder was der Kickl will, sondern durch die Compliance und die Schwäche der ÖVP.
Am Ende des Tages ist es dann offenbar am Innenministerium gescheitert. Warum wollte denn keiner darauf verzichten aus Ihrer Sicht?
Naja, die ÖVP wollte darauf nicht verzichten, weil, wie gesagt, das glaube ich schon, dass das stimmt, dass sie vom Ausland her Warnungen bekommen hat, weil die Erfahrung mit dem früheren Innenminister Kickl war ja nicht wirklich international tragfähig. Und die FPÖ wollte, ich meine, sie sagt das Asyl, aber wahrscheinlich wäre es eher die Geheimdienste gewesen. Weil auch der Vorschlag, na, wir haben doch gesagt, er kann einen Staatssekretär haben. Staatssekretär ist weisungsgebunden, das hätte überhaupt nichts gebracht. Das sind alles so Sachen, die aufgezogen werden, um die Leute zu verwirren.
Christian Stocker, der ÖVP-Parteichef, hat sich am Tag des Scheiterns dann auch zu Wort gemeldet. Mhm. Und genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch ins Treffen geführt. Da hören wir uns auch kurz hinein.
Wir haben zahlreiche Warnungen aus dem Inland, aber auch aus dem Ausland erhalten, dass die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste in Gefahr sei, wenn die Freiheitliche Partei den Innenminister stellt. Es kommt für uns nicht in Frage, dass wir die Sicherheit des Landes in Regierungsverhandlungen aufs Spiel setzen. Nur weil Herbert Kickl seinen Machtanspruch durchsetzen wollte und eine Partei mit etwas mehr als 28% wesentliche Schlüsselressorts zusätzlich zum Bundeskanzler an sich ziehen wollte.
Auch das ein Ausschnitt aus der Zeit im Bild 2. Frau Dr. Rohrer, was ich mich gefragt habe, wie ich das gehört habe, Christian Stocker sagt, es habe Warnungen gegeben. Wenn das Innenministerium in FPÖ an Hand komme, dann sei die Sicherheit in Gefahr. Wie kann denn die ÖVP in Betracht ziehen, mit einer Partei zu regieren, wo die Sicherheit in Gefahr ist, wenn der Koalitionspartner das Innenministerium führt?
Das habe ich keine Ahnung, weil noch einmal, das übersteigt meine Fantasie. Aber vielleicht haben Sie gedacht, na gut, im Rest ist er nicht so gefährlich. Wir haben das Innenministerium. Wir werden da die Leute schon beruhigen im Ausland. Es ist eine falsche Einschätzung des Gegenüber und eine Überschätzung von sich selbst.
Alle Politiker sagen ja immer auch, die ÖVP und die FPÖ, auch jetzt, es geht uns nicht um Posten. Es ist uns nie um Posten gegangen. Wie glaubwürdig können die noch sein nach diesem Schauspiel, das wir alle gesehen haben jetzt?
Na, ich persönlich glaube auch, dass die Posten nicht das Ausschlaggebende waren. Ich verstehe nicht, warum man sich jetzt da hineinbeißt. Das Ausschlaggebende waren gewisse Forderungen der FPÖ. Natürlich, es muss um Posten gehen. Und die ÖVP hat in der Geschichte ein Talent bewiesen. Wahlen verlieren und Verhandlungen gewinnen. Mhm. Ja? Und da hat sie gedacht, das wird sie jetzt auch können.
Ich würde gerne noch über die Art und Weise der Verhandlungen sprechen. 33 Tage ist zwischen Blau und Schwarz verhandelt worden. Laut Kronenzeitung hat die Steuerungsgruppe in dem Monat nur 10 Stunden in dem ganzen Monat persönlich miteinander verhandelt. Kann das dann überhaupt was werden, wenn Natürlich. Man sich nicht trifft?
Natürlich nicht, aber das hätte die ÖVP schon vor Wochen wissen können. Ich meine, vielleicht können die zwei sich so nicht leiden, dass sie sich physisch nicht ertragen. Ja, aber wie wollen sie denn dann eine Regierung machen? Das ist ein solches Schauspiel. Wer hat denn gesagt, ein erbärmliches Schauspiel?
Also Herbert Kickl war angeblich tagelang nicht erreichbar, sagt der ÖVP-Generalsekretär Bröll. Kickl hat das zurückgewiesen, hat gesagt, das ist eine Lüge. Wem kann man denn da noch glauben?
Naja, man müsste sich erkundigen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, dass der Herbert Kickl immer wieder abtaucht und nicht erreichbar ist. Vielleicht hängt er in den Seilen in den Bergen. Das kann er sagen, dort wird er nicht erreichbar sein. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, weil diese Mär geht schon seit Jahren, dass er immer wieder
sich herausnimmt, oder?
Sich herausnimmt, ja. Ich habe noch keinen Beweis gesehen, also kann man, vielleicht stimmt's nicht, ist aber auch völlig unerheblich, ja, weil allein die Tatsache, dass die in, 33 Tagen nicht länger beisammen waren als 10 Stunden und am entscheidenden Tag überhaupt nur 20 Minuten, ich meine, da spricht doch Bände, da sieht doch ein Blinder, ein Tauber.
Auch dieses Wochenende Pause war für viele verwunderlich, ne? Dass man ein Wochenende in so entscheidenden Momenten nicht fahren
hat. Da ist er vielleicht Bergstein gegangen. Ich meine, das ist ja nicht so unsympathisch für einen Politiker, wenn er sagt, ich gehe lieber in den Berg, als ich setze mich mit meinem Herrn Stocker hin. Aber was soll das für eine Regierung werden?
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über diese beiden Verhandlungspartner, die beiden bisherigen Verhandlungspartner sprechen, nämlich Stocker und Kickl. Und ich würde gerne mit Herbert Kickl beginnen. Was bedeutet das Scheitern der Verhandlungen denn jetzt für den Mann, der ja unbedingt Kanzler werden wollte?
Naja, ich meine, er ist in einer Win-Win-Situation, ne? Weil er kann weiter den Rabauken geben, er kann weiter scharf machen. Das ist das, was er am besten kann, wo er sich wahrscheinlich auch am wohlsten fühlt und kann hoffen, dass sich irgendwann wird es ja Neuwahlen geben und zwar in den nächsten Jahren, wenn nicht jetzt, dass er dann abräumt. Ich glaube nur nicht, ich glaube nicht, dass das Wunschdenken ist, aber so wie er sich verhalten hat, also nicht die Tatsachen allein, aber so wie er sich verhalten hat, glaube ich schon, dass er sich als Politiker, als Spitzenpolitiker, als ernstzunehmender Politiker irgendwie diskreditiert hat. Nur kann man sagen, das ist ein neuer Zug in der allgemeinen Politik. Ja. Von Trump angefangen, sie halten sich an keine Konventionen, keine Regeln, nichts. Ja. Aber was der Kickl gemacht hat, ist in Zwergenformat. Und ich glaube nicht, dass er an Statur gewonnen hat.
Glauben Sie, merkt das auch seine Wählerschaft? Also wird ihm das schaden bei seiner Wählerschaft, die er sehr gehofft hat, dass die FPÖ endlich den Kanzler stellt? Oder im Gegenteil?
Na, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass seine Wählerschaft das irgendwie verfolgt hat, glaube ich zwar nicht, und gemerkt hat, dass ihm alles andere wichtiger ist wie Sachen für den sogenannten kleinen Mann oder für die Österreicher. Da ist ja nichts drinnen, was den Leuten wirklich geholfen hätte. Nichts davon, was wir jetzt reden, vom Fahnenbiss. Ja? Aber ob sie das wirklich merken, weiß ich nicht, weil das hat schon auch so eine, durch die Pandemie so eine Art Kultgeschichte. Und wenn jemand in einem Kult gefangen ist, dann ist die Ratio ausgeschalten. Das sieht man vor allem beim Trump.
Aber glauben Sie, wird der Herbert Kickl mittelfristig bis langfristig Parteichef bleiben? Oder
nicht? Na, absolut. Absolut.
Schon?
Ja. Also ich glaube nicht, dass ihm das innerparteilich schadet.
Aber glauben Sie, war das seine einzige Chance aufs Kanzleramt oder kommt die wieder?
Na, die kann schon wieder
wirklich?
Kommen.
Wirklich?
Ja, sicher. Nein, die kann schon wieder kommen. Weil ich meine, wie alt ist er? 57?
Da hat er noch Zeit.
Ja, hat er noch Zeit.
Christian Stocker, der zweite Verhandlungspartner, ist Karl Nehammer nachgefolgt, der ja zurückgetreten ist, als die Dreierverhandlungen geplatzt sind. Und Christian Stocker hat ja während des Wahlkampfs, nach der Wahl, vor der Wahl, also ununterbrochen gewarnt vor Herbert Kickl, hat immer gesagt, er ist ein Sicherheitsrisiko. Was haben Sie sich eigentlich gedacht in dem Moment, wie Sie gehört haben, wir verhandeln jetzt mit Herbert Kickl?
Mein Gedanke war, das kann jetzt nicht wahr sein. So tief kann ich nicht fallen. Und der zweite Gedanke war, das beschädigt die ÖVP in ihrer Glaubwürdigkeit. Was sollen die mir noch erzählen? Was sollen die mir verkünden, wo ich dann nicht denke, ja, warte mal bis übermorgen, dann wird's anders sein. Also mir war dieser Unfall, das waren wir schon bei der Mikl-Leitner Suspekt Richtung FPÖ und beim Haslauer, aber also so einen Bauchfleck hinzulegen, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Sie haben es eh schon kurz angesprochen, aber wie sehr hat Christian Stocker seine Glaubwürdigkeit, aber auch die Glaubwürdigkeit der ÖVP verspielt damit, würden Sie sagen?
Ja, grandios. Ich weiß nicht, wie er es retten kann. Ja, retten kann er schon, indem er jetzt irgendwie aus irgendeiner Kombination als Kanzler heraushupft. Ja. Aber die Glaubwürdigkeit als solche ist beschädigt. Das würde eine andere Crew bedingen, eine andere Parteiführung. Das würde ein total neues Staat bedingen, um aus diesem Vertrauenstief herauszukommen.
Welche Rolle, glauben Sie, wird Christian Stocker bei etwaigen Neuwahlen beziehungsweise jetzt in den nächsten Tagen und Wochen spielen? Ist er der Mann, auf den die ÖVP weiter setzen wird? Oder wird er, glauben Sie, kurz- bis mittelfristig ausgetauscht?
Naja, es kommt darauf an, wann Neuwahlen sind. Wenn die Neuwahlen wirklich im Mai sind, wird er wohl Spitzenkandidat sein, weil es drängt sich ja sonst niemand auf. Ich meine, daher Kurz sucht zwar die internationalen Medien rechts und links, um sich also zu positionieren, nur glaube ich, das ist vorbei. Und sonst drängt sich ja niemand auf. Wenn die Wahlen im Mai sind, ja, oder im Juni, wird es wohl der Herr Stocker bleiben. Aber interessanterweise, ja, ist der Herr Stocker das Gegenteil von dem, was Sie und ich attraktiv finden würden, ja, man mit Charisma. Aber der Herr Stocker ist eigentlich die personifizierte alte ÖVP.
Inwiefern? Woran machen Sie das fest?
Naja, schauen Sie sein Auftreten an. Er ist die personifizierte alte schwarze Funktionärs-ÖVP. Und die hat natürlich schon auch ihre noch immer Ihr Klientel.
Wird spannend werden. Ich würde gerne noch einen Sprung zurück machen, und zwar zu den Dreierverhandlungen. Peter Filzmaier hat es in der ZIP gesagt, halt die letzten Tage mal, es ist das erste Mal in der Zweiten Republik, dass gleich zwei Koalitionsverhandlungen hintereinander gescheitert sind. Die erste haben wir fast schon vergessen, die Zuckerl-Koalition. Ich weiß, Sie wollen das Wort Zuckerl nicht so gern. Noch immer nicht, nehme ich an.
Nein.
Aber zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Sie haben bei unserem letzten Podcast vor Weihnachten 2024 schon von stolpernden Verhandlungen gesprochen. Kurz darauf ist es gescheitert, die NEOS sind aufgestanden. Haben die zu früh aufgegeben?
Ich war damals der Meinung und glaube, ich bin ich noch immer, Ja? Aber eben, weil mir die Haltung und aufrechter Gang halt wahrscheinlich mehr wert sind, als der Politik gut tut, dass die Meindl-Reisinger recht hatte, weil wenn sie nicht Herr sein kann, irgendwelche substanziellen Reformen, dann kriegt sie es in ihrer Partei nicht durch und dann ist sie Geschichte. Ja? Und ich fand das damals eigentlich okay. Im Rückblick würde ich sagen, wenn sie nicht so schnell die Nerven verloren hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Allerdings muss man sagen, sie konnte ja nicht ahnen, dass der Herr Nehammer, zertifizierter Soldat, ja, so schnell die Nerven verliert und nach einem Tag oder ja, Wochen oder was.
Ja, 24 Stunden, glaube ich, waren dazwischen.
24 Stunden oder, ja. Sagt, ich gehe. Ja, das konnte sie nicht wissen. Ich glaube, sie hat gedacht, die zwei
raufen sich schon zusammen.
Und sie ist dann im Spiel, indem sie halt mehr größere Mehrheit im Parlament zur Verfügung stellt. Und hätte natürlich auch Spielraum außerhalb der Regierung gehabt, ihre Vorstellungen durchzusetzen.
Aber viele Beobachter finden es ein bisschen seltsam, dass sie jetzt sagt, quasi die Hand ist ausgestreckt, sie möchte wieder verhandeln. Ist das glaubwürdig, quasi eine Parteichefin, die Verhandlungen platzen hat lassen, dann ein paar Wochen später zu sagen, ja, ich bin wieder da?
Nein, das halte ich für einen Fehler. Wenn sie gesagt hat, bitte einigt euch, ja, wir haben so viele Bereiche, wo ihr wisst, wir gehen mit. Ja, das andere ist alles verhandelbar. Das wäre besser, als wenn sie, bitte, ich will wieder an den Tisch.
Glauben Sie, haben die Neos viele ihrer Wählerinnen und Wähler verärgert mit dem Verhalten?
Ich glaube schon, ja. Weil ich war in dieser Phase ziemlich allein mit meiner Meinung, dass das okay ist, dass sie da nicht weiter verhandeln wollte. Nämlich um ihrer Selbstachtung willen.
Sie haben es vorher schon kurz gesagt, die ÖVP hat ja kurz darauf abgebrochen, die Verhandlungen mit der SPÖ. Glauben Sie, hat man damals schon insgeheim auf Blau-Schwarz geschielt oder war das ein Nervenwegwerfen?
Nein, das Problem, so wie es sich darstellt, ja, ist, dass der Nehammer zu dem Zeitpunkt unter unglaublichem Druck der Wirtschaft war und der Banken war. Und derselben Leute, die heute sagen, na, also Kickl doch nicht. Der Herr Knill von der Industriellen Vereinigung, der Herr Mara, ja, die wollten ja alle eine ÖVP-FPÖ oder FPÖ-ÖVP-Koalition. Und da nehme ich an, er hat es nicht gesagt, vielleicht wird er es irgendwann schreiben, wurde der Druck auf den Nehammer zu groß. Und er wusste, er kann es nicht machen. Weil der Slogan, den diese Wirtschaftsleute ausgegeben haben, alles nur nicht Babla, hat ihm ja jeden Spielraum genommen. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, weiß ich nicht, vielleicht sagt er es einmal, ja, dann macht es halt.
Apropos Babla, es hat ja dann nach dem Scheitern dieser Verhandlungen extrem viele Schuldzuweisungen gegeben, gegenseitig. Viele haben Andreas Babla betroffen, da haben die Neos und auch die ÖVP gesagt, mit ihm kann man nicht verhandeln, der rückt nicht ab. Ist es denkbar für Sie, dass Andreas Babla in möglichen neuen Verhandlungen jetzt wieder verhandelt oder dass man da eine andere Lösung findet?
Ja, man muss eine andere Lösung finden. Aber auch da finde ich das unglaublich oberflächlich und eigentlich kleinlich zu sagen, es war der Babler. Wo ist denn die SPÖ? Ja? Wo war die Frau Burisch? Wo war der Herr Ludwig? Wo war die Gewerkschaft? Die hätten alle sagen können, wie heißt der Andi, Andreas?
Andi, ja.
Pass auf, so verhandelt man nicht. Wir wissen das, wir machen das seit Jahrzehnten. Ja, wir fahren jetzt diese Linie. Ich finde es unglaublich österreichisch, sich an den Babler abzuputzen.
Ich würde gerne von der Vergangenheitsbewältigung jetzt zur Zukunft kommen. Wie kann es jetzt weitergehen in Österreich, ist die große Frage, die sich viele stellen. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist jetzt am Zug. Er hat sich am Donnerstag zu Wort gemeldet und gesagt, dass es jetzt vier Möglichkeiten gibt, wie es weitergehen kann. Und da hören wir kurz hinein.
Möglichkeit 1, der Nationalrat beschließt Neuwahlen. Diese Neuwahlen fänden frühestens in einigen Monaten statt Die Zeit bis dorthin würde die zurzeit bestehende interimistische Regierung bestreiten. Möglichkeit 2, eine Minderheitsregierung unter Duldung des Parlaments. Möglichkeit 3, eine Expertenregierung, die von Parteien eine gewisse Zeit im Nationalrat unterstützt werden könnte. Option 4, es gibt doch noch einen Weg, dass sich eine Regierungsmehrheit unter den im letzten Herbst gewählten Parteien findet.
Auch das ein Ausschnitt aus einer Sonderzeit im Bild vom Mittwoch. Er will jetzt einmal Gespräche führen mit allen Parteichefs. Womit rechnen Sie denn? Wie wird es weitergehen in Österreich?
Ich rechne damit, dass sie entweder doch eine Dreierkoalition machen auf eine gewisse Zeit oder eben eine Zweierkoalition mit dem stillschweigenden Unterstützung oder nicht stillschweigenden Unterstützung von sowohl den Neos wie den Grünen. Wie lange das heute, da habe ich keine Ahnung. Es wird drauf ankommen. Sicher keine 5 Jahre. Womit ich nicht rechne, ist eine Expertenregierung, weil ich wüsste nicht, wie die aufgestellt werden, außer für bis zum Mai, bis zu einer Neuwahl.
Eine Option wäre ja auch eine Minderheitsregierung. Da gibt es immer wieder das Gerücht ÖVP und Neos. Wäre das eine Möglichkeit?
Naja, es kommt drauf an. Ich meine, die Neos allein würden für eine Minderheitsregierung, glaube ich, nicht ausreichen.
Geht sich nicht aus?
Glaube ich nicht.
Expertenregierung haben Sie schon kurz angesprochen. Sie rechnen zwar nicht damit, aber trotzdem die Frage, theoretisch kann da der Bundespräsident frei wählen, wen er da einsetzt eigentlich? Mhm.
Ja. Aber warum nicht eine Mischform?
Inwiefern?
Na, warum nicht eine Koalitionsregierung unter politischer Führung, aber mit Ressortchefs als Experten? So wie der Kocher hat sich leider Gottes im Endeffekt nicht so bewährt, wie ich gedacht habe. Aber das war eine gute Entscheidung. Warum nicht eine Mischform zwischen Politik und Experten? So dass die Leute wieder Vertrauen kriegen in die Expertise von Politikern in der Regierung. Das haben sie ja jetzt nicht.
Welche Expertinnen und Experten würden Ihnen da einfallen zum Beispiel?
Na, ich hätte wahnsinnig gern den Herrn Jablona zurück.
Der war ja schon im Kabinett Bierlein, ne?
Ja. Ich meine, es wäre auch wahrscheinlich, na, beim Herrn Béchamp bin ich nicht so sicher, aber da gibt's, also den Jablona hätte ich mit Sicherheit gern zurück. Kann man auch die Gries für Verwaltungsreform haben oder so irgendwie.
Heinz Mayer ist auch immer wieder im Spiel, habe ich gelesen.
Der ist zu punziert.
Zu rot, oder?
Zu rot, ja.
Eine Option wären noch Neuwahlen, hat der Bundespräsident auch angesprochen. Was könnte sich denn da theoretisch ändern? Also ich meine, haben wir dann nicht den gleichen Salat wie jetzt, wenn wir neu wählen?
Naja, das kommt drauf an, wie viel die FPÖ dazu gewinnt. Ich finde das ja wirklich bemerkenswert, wie sie alle, der Kickl wird gewinnen, keine Neuwahlen, der Kickl wird gewinnen. Ich meine, ausschlaggebend wäre das nur, wenn er von jetzt, was, 27, auf 33 geht.
Für diese Sperrminorität.
Da hätte er die Sperrminorität und da hätte er die Möglichkeit, alle Verfassungsgesetze zu blockieren, die aber in Österreich aufgrund des Föderalismus eine entscheidende Rolle spielen. Wenn er unter der Sperrminorität bleibt, würde es überhaupt nichts ändern. Weil er würde noch immer niemanden finden, der mit ihm arbeiten will.
Glauben Sie, würden die Personen die gleichen bleiben, oder dieselben besser gesagt, bei Neuwahlen?
Ja, ich hoffe nicht. Ich meine, ich bin seit Wochen, würde ich sagen, oder ja, seit Wochen der Meinung, es gehört das Personal ausgetauscht.
Bei allen, oder?
Bei allen.
Wirklich?
Ja.
Machen Sie keine Ausnahme?
Naja, Kickl austauschen wäre in der jetzigen Zeit unrealistisch, ja. Aber sonst, ich meine, der Kugler geht sowieso. Die Meindl-Reisinger hätte, glaube ich, auch Ersatz, ja, und könnte das... die Scharte des zu frühen Abbrechens aus und Babler und Stocker auf alle Fälle.
Haben die Parteien überhaupt genug Geld für eine weitere Wahl jetzt eigentlich?
Naja, gut, sie haben, die ÖVP hat die Raiffeisen, die kann schon Schulden machen. Und die SPÖ wird auch jemanden finden. Ich meine, das Geld, das ist ein vorgeschobenes Argument. Sie können ja auch Crowdfunding machen.
Meinen Sie?
Ja.
Glauben Sie, würde da wer spenden?
Ja, ich denke schon.
Wirklich?
Ja.
Würden Sie auch spenden?
Für wen?
Weiß ich nicht.
Nein.
Aber wir haben ja die letzten Male in unserem Podcast oft über mögliche Namen für eine Koalition gesprochen. Wir haben schon kurz gesagt, Zuckerl hat Ihnen nicht gefallen. Mir ist jetzt eingefallen, egal wie diese Koalition ausschauen wird, Apfelstrudel-Koalition, weil sich so lange gezogen hat. Wie gefällt Ihnen das?
Naja, mir gefällt schon, aber ich glaube nicht, dass es wirklich sexy ist für die Mehrheit der Leute.
Glauben Sie nicht? Na gut, wir werden über Namen noch nachdenken, wenn wir wissen, wie es ausschaut. Das war jedenfalls Rora bei Batschen Folge 1. Das nächste Mal gibt es uns wie gewohnt in 2 Wochen wieder. Danke, Frau Doktor, für die pointierte Analyse und Einordnung wie immer. Vielen Dank.
Gern.
Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören, egal wo Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.
Missing Link.